Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber es gibt jetzt ein neues Gesetz, was von Männern zwischen 17 und 45, also erstmal auf diesen Zeitraum begrenzt, verlangt, dass sie nur noch mit Genehmigung das Land verlassen dürfen, wenn sie denn länger als 3 Monate außer Landes bleiben wollen. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, dass es dieses Gesetz gibt. Also wenn Sie mich fragen, ist das ein ziemlich weitreichendes Gesetz, ja, dass auf einmal ja, praktisch alle Männer, wenn man so will, im erwerbsfähigen Alter, gar nicht mehr lange Zeit das Land verlassen dürfen, ohne eine entsprechende Genehmigung bekommen zu haben. Und meine Vermutung wäre ja eigentlich ursprünglich mal gewesen, dass man ein dermaßen weitreichendes Gesetz verabschiedet, dass ein solches Gesetz einfach auch mal diskutiert werden sollte. Also sollte zum einen gesagt werden, dass man das gerade macht. Und zum anderen sollte das einfach diskutiert werden, und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ich hätte eigentlich auch erwartet, dass es da eine lange Diskussion zu geben müsste, bevor sowas einfach durchkommt. Und auch eine, die heftig geführt wird. Stattdessen passiert 4 Monate lang einfach gar nichts. Also 4 Monate, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist. Wir sprechen nicht von Verabschiedung, wir sprechen von Inkrafttreten. Ja? Also 4 Monate, nachdem es in Kraft getreten ist, fällt erstmalig einer Zeitung auf, dass es dieses Gesetz gibt. In diesem Fall übrigens der Frankfurter Rundschau. Was mich mit einiger Freude erfüllt, weil die Frankfurter Rundschau lange Zeit meine Lieblingszeitung war. Also werden viele von Ihnen vielleicht nicht so eingeordnet haben. Ja, aber ich fand das also früher mal eine ganz tolle Zeitung. Ja. Aber wie auch immer, die haben das geschafft. Und die haben auf die Art und Weise endlich mal wieder Journalismus betrieben. Ja, aber halt wie gesagt mit 4 Monaten Verspätung. Ja. Und ich würde sagen, was wir hier gerade gesehen haben, ist ein Totalversagen aller unserer Institutionen, die irgendwie eine Kontrollfunktion haben und eigentlich gleich dem Gesetzgeber gleich mit eingeschlossen. Wir haben es hier mit einem absoluten Totalversagen zu tun. Und egal, ob da jetzt böse Absicht dahinter steht oder ob das einfach bloß Unfähigkeit ist, es ist etwas, was wahnsinnig weitreichend ist und wo man auch sich Gedanken darüber machen muss, wie man so etwas in Zukunft verhindert. Sowas darf einfach nicht passieren. Aber ich möchte in diesem Video hier der einfachen Frage nachgehen, woran liegt das eigentlich? Also was ist hier genau passiert und wie kann so etwas eigentlich passieren? Welche Strukturen liegen zugrunde, dass solche Sachen passieren können, ohne dass es eben ja, diskutiert und bemerkt wird? Sehen wir uns erstmal ganz kurz die Sachlage an, die dazugehört. Also es gibt ein Wehrpflichtgesetz und da gibt es einen wundervollen Passus da drin, den ich Ihnen einfach mal vorlesen muss. Der besagt nämlich, männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. So steht das da. Und nachdem jetzt also die Frankfurter Rundschau das einmal publik gemacht hat und dann ein paar andere Medien auch aufgegriffen haben, gab es natürlich ein paar Reaktionen. Und was sind diese Reaktionen? Stufe 1 war, das steht da überhaupt nicht. Also das finde ich immer wieder faszinierend, dass sehr häufig plötzlich irgendwelche Leute hochpoppen, die sagen, nee, das kann sein, dass da irgendwie so ein Gesetzestext und sowas drinsteht, aber das ist eigentlich, steht das da überhaupt gar nicht. Also die leugnen das Ganze einfach erstmal, also die erste Stufe. Aber irgendwann mal kann man ja genau nachsehen und kann sagen, doch, das ist das Gesetz, was jetzt gerade gilt, das steht da schon. Na gut, dann kam die Stufe 2. Dann waren die Reaktionen, dass gesagt wurde, ja, aber das wurde ja gar nicht geändert, das stand da ja schon immer. Und das stimmt, das stand da tatsächlich auch schon immer. Nur gab es einen anderen Paragraphen, der festgelegt hat, dass diese ganze Regelung nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall gilt. Und jetzt auf einmal ist diese andere Regelung weggefallen, das heißt, jetzt gilt sie immer. Das heißt also, diese Regelung, die da steht, stand tatsächlich schon vorher drin, aber an einer anderen Stelle gab es eine Einschränkung und diese Einschränkung wurde weggenommen. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie einfach nur Gesetzestexte nebeneinander legen, merken Sie, dass Sie gar nicht mehr einfach nur die Regelung an sich angucken können, sondern dass da sozusagen auf einer anderen Stufe noch etwas gibt, ich vermeide jetzt mal das Wort Trick, was verhindert, dass eine solche Änderung überhaupt in dem Umfang bemerkt wird, in dem sie gilt. Dann kam Stufe 3 der Reaktionen. Da wurde gesagt, das steht da zwar. Und es wurde auch tatsächlich geändert, aber bevor das Wehrpflichtgesetz geändert wurde, das letzte Mal, also wir wissen, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, da stand das ja auch schon. Und weil das damals auch schon da stand, also war das im Kalten Krieg, muss man ja eigentlich sagen, also Relikt des Kalten Krieges, weil das da auch schon mal so drin stand, deshalb ist es ja gar nicht schlimm, dass es heute wieder mit drin ist. Und das ist eine Sache, da würde ich schon sagen, da muss man sich schon erstmal ein bisschen fragen, was hier eigentlich gerade gespielt wird. Bleiben wir mal auf einer anderen Ebene. Wenn das damals tatsächlich drin stand zu Zeiten des Kalten Krieges, dann heißt es ganz offenbar, dass damals dieses Gesetz zum einen nicht angewandt wurde und zum anderen es auch eine andere Situation war. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass damals irgendwer davon betroffen war, dass sich irgendwer eine Genehmigung eingeholt hätte oder so etwas. Ja, also ganz offenbar wurde es so nicht angewandt. Und es ist, wie gesagt, in einem Kontext, in dem damals der Kalte Krieg getobt hat, wenn man das zum Kalten Krieg überhaupt so sagen kann. Wir waren hier Grenzstaat. Ja, also wir waren vom Westen sozusagen der letzte Staat auf der östlichen Seite und die DDR war der westlichste Staat auf der östlichen Seite. Das heißt, also ganz Deutschland, ja, das mit den beiden Deutschlands muss man ja sagen damals, wir waren das Grenzland. Und das heißt, das war damals natürlich eine Besonderheit, dass damals auch eine viel höhere Akzeptanz bestanden hat, dass man gesagt hat, oh, da ist ja eine unmittelbare Gefahr. Ob die jetzt wirklich bestanden hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auf beiden Seiten wurde das ja als eine unmittelbare Gefahr wahrgenommen. Und wahrscheinlich war das auch der Punkt, weshalb das damals eher akzeptiert wurde. Aber wie gesagt, diskutiert wurde es damals ja auch überhaupt gar nicht. Es kann gut sein, dass seitdem das Misstrauen gegenüber dem Staat stark zugenommen hat. Woran natürlich die Regierungen der letzten Jahre durchaus ihren Beitrag haben. Ja, die uns ja immer wieder irgendwelche Sachen erzählt haben. So Typus, wir planen nicht irgendwas, ja, also wir planen nicht eine Mauer zu bauen, ja, das war ja auf der einen Seite, aber uns kam es dann auch, es wurde nicht geplant, irgendwelche einschneidenden Maßnahmen zu ergreifen, ein paar Tage später waren sie dann doch da. Also mit anderen Worten, man ist inzwischen gewohnt, dass sehr viele Dinge, die ganz offen verkündet werden, in der Form überhaupt gar nicht stimmen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in diesem Fall natürlich ja auch ein erhöhtes Misstrauen auf einmal an den Tag legen mussten, weil es ja erst plötzlich sogar aus dem Ministerium gesagt wurde, nee, das steht dann nicht so gemeint und weiß ich was nicht alles, aber die Regelung tritt ja erstmal in Kraft, darf man ja nicht vergessen. Ja, das heißt also, diese ganzen Beschwichtigungsversuche, die da waren, sind ja eigentlich eher Dinge, die das Misstrauen erstmal noch erhöht haben. Und dann gucken wir uns was anderes an. Bei dem Text, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe, standen solche schönen Sachen wie männliche Personen und Karrierecenter. Das Karrierecenter ist das, was man früher als Kreiswehrersatzamt kannte. Ein Kreiswehrersatzamt ist ein, also vielleicht kein schöner Begriff, aber einer, der sehr genau beschreibt, worum es da geht. Es ist einfach eine dunkelgraue Behörde, in die man nur sehr ungern reingeht und bei der man eben ja, zum Beispiel gemustert wird und danach möglicherweise zum Militär musste. Ja, so war das mit dem Kreiswehrersatzamt. Das jetzt als Karrierecenter umzulabeln, ist Teil des oder verursacht einen Teil des Misstrauens, was wir heute gegenüber staatlichen Institutionen empfinden. Denn wir wissen, dass dieser Begriff eigentlich in seiner Natur eine Lüge ist. Also ist eine Lüge, die man als Euphemismus bezeichnet, als beschönigende Umschreibung. Und jeder weiß, wenn solche Begriffe von staatlicher Seite kommen, dann soll damit irgendetwas getarnt werden. So, und darin liegt es, dass wir eben dieses ganz starke Misstrauen haben. Gucken wir uns Stufe 4 an der Reaktionen. Da wurde gesagt, stimmt, das steht da. Und stimmt, es wurde auch geändert. Aber das gilt ja gar nicht. Wir wenden das schon nicht an. Und dann kam direkt danach die Stufe 5, die sagt, naja, also eigentlich gilt es doch, aber es fehlt noch eine Unterschrift und dann wenden wir es nicht mehr an. Und was ist eigentlich mit dieser Unterschrift? Diese Unterschrift ist eine des Ministers unter einer Verwaltungsvorschrift, die sagt, wir wenden es nicht an. Also ich bin kein Jurist, ja, aber so ungefähr läuft das. Kann ein Minister oder die Regierung, ja, keine Ahnung, wer da am Ende tatsächlich unterschreibt, ich glaube, es ist der Minister, aber egal, also kann die Regierung einfach mal so ein Gesetz aussetzen? Geht das? Darf die das? Und vor allem müssen wir bedenken, wenn sie ein Gesetz einfach mal so aussetzen darf, dann könnte sie es ja auch erweitern. Dann könnte sie die ganze Sache ja auch plötzlich beliebig verschärfen oder plötzlich von heute auf morgen wieder einsetzen. Und zwar ohne, dass der ganzen Sache noch irgendeine Diskussion vorausgeht. Also einfach per Verwaltungsvorschrift könnte man ja das dann machen. Ist das wirklich die Art und Weise, wie wir mit Gesetzen umgehen? Dass einfach die Regierung hinsetzt und sagt, oh nö, das Gesetz gefällt uns heute mal nicht, das ist so nicht in Ordnung, das haben wir nicht so gemeint, das machen wir mal anders. Und morgen sagen sie, oh, machen wir doch plötzlich wieder so. Ja, das ist dieses typische Trust me, Bro, ja, was wir immer wieder erleben, wo man sagt, ja, wird schon alles gut gehen. Aber wir wissen, im Zweifelsfall wird es eben plötzlich doch anders angewandt. Gehen wir nochmal zurück zu der Frage, warum diese Gesetzesänderung eigentlich niemand bemerkt hat. Das ist ja schon eine interessante Frage. Ja, also dieser Ablauf, den wir eben hatten, der ist ja schon skurril. Wir merken, dass da auch die staatlichen Stellen teilweise ja, sagen wir mal, eine merkwürdige Rolle drin gespielt haben. Ja? Aber gucken wir uns das nochmal an, wieso das keiner merkt. Eine Sache, die habe ich Ihnen eben schon gesagt. Es hat deshalb keiner gemerkt, weil das Wort gleich zwar schon vorher drin stand, aber an einer anderen Stelle eine entsprechende Änderung gemacht worden ist. Übrigens sind auch die Sanktionen, die damit verbunden sind, sind auch nicht im selben Gesetz drin, sondern steht dann plötzlich beispielsweise im Passgesetz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also plötzlich, wenn man im Ausland ist und sich nicht entsprechend abgemeldet hat, dass man dann eben plötzlich seinen Reisepass nicht verlängert bekommt und andere Staaten sind da weniger nachsichtig als wir, wenn man plötzlich ohne Pass dasteht. Dann das andere, dass dieser Paragraph oder die Regelung vom Prinzip her ja im Kalten Krieg auch schon gegolten hat. Das ist ebenfalls etwas, was viele sagen, naja, dadurch ist es einfach durchgerutscht, weil man das sozusagen schon kannte. keine Ahnung, das ein valides Argument ist. Ich glaube eher, dass was anderes dahinter steht. Nämlich, wir haben letztlich es in letzter Zeit mit einer Dauerskandalisierung zu tun. Also jede Kleinigkeit, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, wird irgendwie aufgebauscht zu einem riesigen Skandal. Jede kleine, weiß ich, Schneeflocke im Winter wird zu einem warmen Wetter gemacht und weiß ich was nicht alles. Und infolgedessen ist ein solches Grundrauschen da, dass man wirkliches Fehlverhalten auf einmal überhaupt gar nicht mehr entdeckt. Also dieser Sachverhalt, den ich eben geschildert habe, dass also Männer mittleren Alters nicht mehr beliebig lange aus Deutschland ausreisen können. Diese Sache, die ist auch jetzt, wo sie öffentlich geworden ist, wird ja viel zu wenig diskutiert. Also der Wichtigkeit dieses Problems nach ist das etwas, was einfach völlig untergeht in vereinzelten Schneeflocken und der einzelnen Windböe, um es mal so zu sagen. Ja, oder dass irgendein Politiker wieder mal, weiß ich, mit der falschen Freundin irgendwo unterwegs war oder sowas. Ja. Das nächste, was wir hier haben, ist, wir haben eine Verantwortungsdiffusion. Also gerade nehmen Sie mal die Parlamentarier. Also wir haben hunderte von Parlamentariern. Eigentlich wäre es deren Job gewesen, dieses Gesetz richtig zu lesen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ist es jetzt ziemlich schwierig. Also es ist schwierig, diese Änderungen überhaupt mitzukriegen und dann auch die Implikationen durch diese Querverweise und sowas mitzubekommen. Jeder von denen, weil zu viele sind, sagt sich natürlich, auch irgendwer wird das schon gelesen haben. Und das sagen die halt alle. Dann hat es auf die Art und Weise eben keiner gelesen. Bei den Journalisten, die haben sich daran gewöhnt, dass sie in so einem Dauerkuschelmodus mit der Regierung sind, damit sie auch ja immer schön informiert werden und zu allen wichtigen Pressekonferenzen und sowas eingeladen werden. Und deshalb traut sich von denen keiner mehr, einfach mal kritische Fragen zu stellen oder eben wirklich mal hinzugucken. Also keine Ahnung, wie sich die Frankfurter Rundschau geschafft hat, das rauszufinden. Wahrscheinlich haben die von irgendeiner Stelle einen Tipp bekommen. Aber jedenfalls machen die alle samt und sonders ihren Job einfach nicht. Und dann haben wir, ich weiß nicht, hunderte von Gleichstellungsbeauftragten, die sich einen feuchten Kehricht drum kümmern, dass hier die Hälfte der Bevölkerung, und zwar aufgrund des Geschlechts, diskriminiert wird, benachteiligt wird. Dass auf einmal die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr ausreisen darf, ohne dafür entsprechende Genehmigung zu bekommen. Wo sind denn die ganzen Gleichstellungsbeauftragten, wenn man sie mal braucht? Und ganz offenbar interessiert sie es eben überhaupt nicht, ob es irgend so etwas dieser Art gibt, was schlecht für Männer ist. Und damit haben wir ein ganz strukturelles Problem. Wir haben ein strukturelles Problem, dass all diejenigen, die eine solche Kontrollfunktion ausüben müssten, es einfach nicht tun. Und jeder hat seine eigenen Gründe dafür, warum er es nicht tut. Aber am Ende macht es eben keiner. Und dann passieren eben solche Sachen, dass wir auf einmal ein Gesetz bekommen, was auch einfach die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU, also eine der wichtigsten Sachen, wovon gesagt wurde, das ist ein ganz wesentliches Element der EU, dafür machen wir das, ja, dass also diese EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass die plötzlich eingeschränkt wird. Auf drastische Weise. Stellen Sie mir vor, möchten Sie einfach mal in Frankreich arbeiten, brauchen Sie erstmal eine entsprechende Genehmigung dazu. Wie gesagt, diese Genehmigung wird im Augenblick, oder die Pflicht zu dieser Genehmigung, wird im Augenblick ziemlich sicher einfach durch eine Ministerunterschrift verhindert. Braucht man jetzt im Augenblick dann wahrscheinlich nicht. Aber das Verfahren, was dahinter steht, ist eben eines, was einfach windig bleibt und was, wie gesagt, ja auch überhaupt nicht dem entspricht, was wir normalerweise als ein Gesetzgebungsverfahren empfinden würden. Ja, also, dass der Minister das einfach mal rückgängig macht, weil er jetzt sagt von, weiß ich, Gottes Gnaden, ja, wird die ganze Sache jetzt auf einmal rückgängig gemacht, so lange, wie er gerade Lust dazu hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Also in anderen Worten, das Gesetz bleibt zwar da, aber wird im Augenblick mal nicht angewendet und dann sind alle ganz happy damit. Ich möchte mal eine andere Frage aufwerfen. Wenn die ganzen Parlamentarier es nicht gelesen haben, irgendeiner in dem Ministerium muss doch da gewesen sein, der diesen Text gelesen hat. Irgendeiner war da. Und irgendeiner war auch da, der gesagt hat, die Sache mit dem Spannungs- und Verteidigungsfall, das nehmen wir jetzt mal raus und lassen das andere entsprechend drin. Also irgendeinen gibt es, vielleicht auf irgendeiner mittleren Ebene, aber irgendeinen gibt es, der die Implikation dieses Gesetzes rechtzeitig verstanden hat. Und eigentlich wäre es dessen Job gewesen, zum Minister hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, lieber Minister, wir haben hier eine ganz einschneidende Sache und das ist nichts, was wir einfach mal so durchlaufen lassen können, sondern darüber müssen wir öffentlich sprechen. Natürlich traut sich das kein mittlerer Beamter, weil er genau weiß, dass er dann draußen ist. Vielleicht gibt es aber auch noch was anderes. Vielleicht hat er einen Gedanken daran gehabt und hat gedacht, naja, das ist ja so eine Art Vertrag, den wir gerade schreiben. Und schreiben wir es doch einfach mal rein. Schreiben wir das doch mal rein, weil es für uns, also das Ministerium, ja gut ist. Und vielleicht merken es die anderen ja nicht. Vielleicht geht es ja einfach durch. Vielleicht stört es überhaupt gar keinen. Schadet ja nichts. Wenn die anderen es nicht wollen und merken, dann können wir es ja immer noch rausstreichen. Und da ist ein interessanter, also wenn das tatsächlich so abgelaufen sein sollte, was man natürlich nicht weiß, was aber ziemlich wahrscheinlich ist, dann steckt da letztlich dieses merkwürdige Prinzip dahinter, wir gegen die. Und wer sind wir? Wir sind diejenigen im Ministerium, die irgendetwas machen wollen, was für sie selbst gut ist, dass sie selber möglichst starken Durchgriff haben. Und ob es gut oder schlecht für die Bürger ist, die sie eigentlich regieren sollen, deren Beauftragte sie sind, das interessiert die nicht mehr. Das ist sozusagen die andere Seite. Und ich finde das deshalb so skurril, weil das etwas ist, was bei Vertragsverhandlungen genau so gemacht wird. Also bei Vertragsverhandlungen hat man ja normalerweise zumindest eine gewisse Interessensdivergenz. Und da will die eine Seite normalerweise tatsächlich zum Beispiel Paragraphen in den Vertrag reinschmuggeln, die die andere Seite vielleicht so nicht gut findet. Und das ist genau die Vorgehensweise. Das ist genau die Vorgehensweise, dass man jede Menge unverständliches Zeug schreibt und dann zwischendrin ist plötzlich eine ganz wichtige Sache, am liebsten noch mit irgendeinem Querverweis. Und dann sagt man, guck mal doch mal, ob die anderen das merken. Und da macht das ja auch vollkommen Sinn. Da ist es ja genau das, was man als Interessenslage auch unterstellen würde, dass die einen eben eine andere Interessenslage haben als die anderen. Aber das sollte doch nicht beim Ministerium so sein. Das Ministerium, wie gesagt, von den Bürgern beauftragt, etwas Vernünftiges zu machen, das sollten doch diejenigen sein, die im Sinne des Bürgers handeln. Übrigens an der Stelle, wenn Sie das interessiert mit solchen Verträgen und Verhandlungen darüber, ich kann Ihnen immer wieder hinweisen, ich habe ja als Videokurs zum Verhandeln gemacht und biete dazu auch regelmäßig Webinare im Augenblick an, ja, zum Thema Verhandeln. Wenn Sie es interessiert, gehen Sie mal einfach unten in die Videobeschreibung rein, können sich eintragen, informieren Sie dann, wenn wieder ein entsprechendes Webinar abläuft. Ja. Also ist ein gratis Webinar, aber da geht es beispielsweise auch einfach um solche Themen, dass man ja eben auf so einer Metaebene beispielsweise oder auf einer vorgelagerten Spielstufe entsprechend bei Verhandlungen sehr viel ausrichten kann. Wir müssen noch eine weitere Frage stellen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum diese komische Regelung, die ja vor, also im letzten Jahrtausend muss man fast sagen, ja, also bevor sie ausgesetzt wurde, die Wehrpflicht, in der Zeit auch schon bestanden hat. Nochmal, das war die Zeit des Kalten Krieges und damals war diese kriegerische Bedrohung durch die andere Seite allgegenwärtig. Das war so. Und wie gesagt, deshalb war wahrscheinlich damals auch oder wäre vermutlich auch eine höhere Akzeptanz dafür da gewesen, als sie heute da ist. Wir müssen uns fragen, kommt diese Sichtweise, die wir damals hatten, eigentlich heute wieder? Und ich sage das wertfrei. Also viele kommen ja an und sagen, ja, das ist bei uns auf einmal so, dass das entsteht, ja, und dass wir auf einmal versuchen, kriegerischer zu werden. Das ist keine Position, der ich mich anschließen würde. Denn wir müssen sehen, es kann durchaus sein, dass die Welt insgesamt gefährlicher wird für Länder wie unseres, aus verschiedenen Gründen heraus, dass natürlich unsere Regierung darüber besser Bescheid weiß als wir. Also ich hoffe mal, dass ihr zumindest solche Sachen, also dass ihr mehr Informationen dazu haben und dass die deshalb sich in diese Richtung stärkere Verteidigungsfähigkeit bewegen. Und nochmal, wir kehren zurück zu einem Zustand, den wir im letzten Jahrtausend, also weiß ich, in den 80er, 90er Jahren hatten. Wir nähern uns ein bisschen der Sache an. Wir haben in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren, in diesem Jahrtausend, haben wir einfach immer weniger für Verteidigung ausgegeben. Das ist natürlich schon ein Tanz auf dem Pulverfass. Das muss man schon sehen. Also, denn immer dann, wenn an irgendeiner Stelle Werte sind und die von jemandem sind, der sich nicht gut verteidigen kann, dann ist klar, dass das Begehrlichkeiten weckt und natürlich von anderen Seiten auch jemand aus den Löchern rauskriegt und sich fragt, wie können wir denn da rankommen? Und es kann sehr gut passieren, dass solche Sachen eben auch auf militärische Weise erfolgen sollen. Ja, also wir brauchen uns jetzt nicht einzureden, dass das alles nur Spiegelfechterei ist und dass es einfach nur eine Sache wäre, um die Leute am Ausreisen zu hindern oder so etwas. Sondern es kann durchaus sein, dass hier einfach tatsächlich eine erhöhte Gefahrenlage entsteht, besteht, und einfach die Regierung auch darauf Einfluss nimmt oder darauf reagiert. Ja, und ich sage nicht, dass es so ist, ich sage aber auch nicht, dass es nicht so ist. Ja, ich sage, dass das eine Sache ist, die wir definitiv mit im Kopf behalten müssen bei solchen Sachen. Und wir kommen aus militärischen Konflikten nicht dadurch raus, dass wir sie uns einfach wegwünschen. Also indem wir einfach sagen, aber wir wollen doch ganz friedlich sein. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das hilft nicht. Ja, da kommen wir nicht raus aus der ganzen Sache. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja, das will ich hier nicht weiter vertiefen. Ich möchte aber was anderes nochmal, zumindest etwas vertiefen, nämlich, was lernen wir eigentlich aus sowas? Wie kann man das besser machen? Also, dieses Gesetzgebungsverfahren, was wir hier hatten, ist eines, bei dem ich sagen muss, da ist auf sehr vielen Ebenen was schiefgelaufen. Ich hoffe nicht, dass uns da jemand wirklich etwas hat unterschummeln wollen, obwohl ich es auch nicht wirklich ausschließen kann. Aber jedenfalls müssen wir zu einem Zustand zurückkehren, bei dem Gesetze, insbesondere Gesetze solcher Bedeutung wie dieses hier, dass die einfach vernünftig diskutiert werden. Und dazu gehört, dass eine Regierung, die ein solches Gesetz plant, die Öffentlichkeit auch darüber informiert und es nicht im Hintergrund laufen lässt. Das ist kein Spiel zwischen einer Regierung und der Bevölkerung, so dass die auf gegenteiligen Seiten des Verhandlungstisches sitzen. Das ist nicht so. Die müssen auf derselben Seite des Verhandlungstisches sitzen. Und wenn die Regierung so etwas plant, dann hat sie die Bevölkerung darüber zu informieren. Das ist mal das Erste, was wir machen müssen. Und dazu gehören für meine Begriffe auch Dinge, die man in anderen Bereichen völlig selbstverständlich kennt. Also beispielsweise die Versionierung. Also wenn es um Software geht, ist es vollkommen normal, dass dort mehrere Leute, ganz viele Leute heutzutage auch gemeinsam an einer Software schreiben, dass die immer verschiedene Versionen sehen können, dass die Änderungen nachverfolgen können, dass sie die Bedeutung der Änderungen verstehen und so weiter. Und für meine Begriffe brauchen wir einfach eine öffentliche Konsultation für solche Gesetzesänderungen. Nicht nur für solche, sondern eigentlich für alle Gesetzesänderungen, so dass dort einfach wirklich auch die interessierte Öffentlichkeit jeweils mit reingucken kann und verstehen kann, was da gerade läuft, was die verschiedenen Diskussionspunkte sind, welche Partei welche Interessen in der ganzen Sache hat und so weiter. Also dass wir Argumente austauschen. Und es ist immer so, es gibt diese Weisheit der Massen. Und wenn ganz viele Leute drauf gucken, sehen die einfach mehr, als wenn da irgendwelche verschlafenen Beamten in einem Ausschuss sitzen und die Sache zusammen unter sich ausmachen wollen. Ja, das heißt also, wir müssen für meine Begriffe, müssen wir dafür sorgen, dass wir hier diese öffentliche Konsultation, dass die einfach ein Standardfall wird für Gesetze. Dazu gehört natürlich, dass Gesetze verständlich sein müssen und dass sie in einer vernünftigen Menge verabschiedet werden müssen. Also es hat keinen Zweck, wenn man eine solche Welle von Gesetzen herausbringt, dass überhaupt keiner mehr irgendwie mitkommt, auf keiner Ebene mehr. Und nochmal, sie müssen verständlich geschrieben sein. Das heißt, diese komischen Sachen, die wir haben, ja, Verweis von A nach B und dann wird das eine gelöscht und dann kriegt das andere auf einmal eine ganz andere Bedeutung und im nächsten Gesetz steht die Sanktion, die dazugehört und weiß ich was, das versteht ja kein Mensch mehr. Also sind ja nicht nur die reinen Formulierungen, sondern es sind ja auch Sachen, bei denen man sagen muss, das ist auch, wenn man in den einzelnen Text reinguckt, überhaupt nicht mehr alleine verständlich, sondern sie brauchen einen Haufen anderes Zeug, was mit dazugehört. Was man übrigens auch durch Software abbilden könnte und für meine Begriffe eben auch durch Software abbilden sollte. Das heißt also, wenn es solche Querverweise gibt, dann muss man einfach dafür sorgen, dass man sofort zu der entsprechenden Stelle springen kann, dass eine entsprechende Verlinkung da ist und man versteht, worum es bei dieser Sache geht. Wenn man das nicht so macht, dann wird das gesamte Gesetzgebungsverfahren letztlich zu einer reinen Willkür. Also die UdSSR war früher dafür bekannt und berüchtigt, muss man eigentlich sagen, dass die einen solchen Verhau von Gesetzen hatten und eine so willkürliche Anwendung dieser Gesetze, dass im Grunde genommen jeder jeden Tag 3 Straftaten begeht. Da gibt es auch einen Buchtitel, der so heißt, ja, irgendwie so wie 3 Straftaten am Tag oder irgend sowas, ja, was sich genau auf diesen Sachverhalt bezieht. Das darf nicht sein. Wir müssen einfach verstehen als Bürger, was jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja, und das müssen Sachen sein, bei denen man auch sagt, es ist sinnvoll, dass die nicht erlaubt nicht erlaubt sind und die Erlaubten erlaubt sind. Das nächste, was wir unbedingt ändern müssen, ist, dass die Parlamentarier sich einfach wieder verantwortlich fühlen müssen. Es kann nicht sein, dass die einfach jegliche inhaltliche Arbeit in Ausschüsse rein delegieren und dann am Ende nur noch gucken, ob irgendein Vorbeter vorne sitzt, der sagt, da stimmen wir mal dafür oder da stimmen wir dagegen. Ja, das kann doch nicht wahr sein, dass sie überhaupt gar nicht wissen, worüber die eigentlich abstimmen, sondern dass die sagen, pass mal auf, diesen komischen Verhau, den ihr uns hier geschickt habt, den können wir überhaupt gar nicht nachvollziehen, sorgt erstmal dafür, dass das Zeug lesbar ist und dann wollen wir selber reingucken, was damit eigentlich los ist. Und wenn es nicht jeder jedes Gesetz angucken kann, wofür ich ja noch Verständnis habe, müssen die wenigstens dafür sorgen, dass es eben viele tun. Also noch besser wäre das, was ich eben geschildert habe, dass eben wirklich eine öffentliche Konsultation stattfindet. Und die interessierte Öffentlichkeit auch in der sehr frühen Phase mit dran beteiligt ist, was auch manchmal der Fall ist. Ja? Aber wie gesagt, nicht immer und nicht immer auf verständliche Weise. Aber mindestens innerhalb des Parlaments muss diese ganze Sache so sein. Und das nächste ist, wir müssen uns selber auch in die eigene Nase fassen mit dem Sensationsjournalismus. Wir haben so eine Erregungskultur, dass also bei jeder Sache wir drauf gucken und sagen, oh, ist ja eine Unverschämtheit, und dann lesen wir dieses Zeug. Und diese ganzen Nachrichtenportale, die wir heutzutage haben, die sind ja auch genauso ausgerichtet, dass dort lauter solche Überschriften drin sind, die einen immer nur reinziehen wollen, dann steht da was ganz Extremes und wenn man weiterliest, stellt man eigentlich fest, naja, die extreme Überschrift war eigentlich total übertrieben und es ging letztlich um irgendwas ganz anderes. Das heißt, wir müssen uns letztlich daran gewöhnen oder uns selber darauf programmieren, dass wir nicht auf diesen Sensationsjournalismus reinfallen. Dass wir nicht die ganze Zeit sagen, oh, was eine Wetterwarnung und dann kommt raus, oh, es schneit im Winter. Ja? Wir müssen dafür sorgen, dass wir diese anderen Sachen, die leiser sind, die aber vom Hintergrund her wichtiger sind, dass wir die einfach auch wahrnehmen. Und ich weiß, dass das schwierig ist, also geht mir ja nicht anders als Ihnen, aber das ist trotzdem etwas, was wir brauchen, damit auch die andere Seite letztlich eine andere Interessenslage hat, also auf eine andere Weise zu berichten. Übrigens, wenn Sie das Thema interessiert, mein letztes oder vorletztes, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Video, was ich gemacht habe, da geht es um Fake-Werbung. Ja, also um diese Vorgehensweise, dass die Werbung sich immer mehr von den Inhalten der Produkte löst. Und dass das eben leider in der Politik auch so ist. Und es sind Mechanismen, die dahinter stehen, die diese beiden Sachen voneinander trennen. Ja, weil die Marketing-Leute was sozusagen einzeln testen und die Entwickler auf einer anderen Ebene was anderes produzieren als das, was bei den Marketingleuten versprochen wird. Also wenn Sie das interessiert, gucken Sie das mal an, mein letztes Video über Fake-Werb. Okay, ich verlinke Ihnen das entsprechend. Und ansonsten übrigens, wenn Sie das irgendwie weiter einordnen wollen, ja, das, was ich hier mache, ist ja eigentlich ein Kanal über Spieltheorie. Sehr viele von Ihnen werden das wissen. Und bei Spieltheorie geht es hier um strategisches Verhalten und die Wirkung von Anreizen. Und ich höre in der letzten Zeit häufig, dass Leute sagen, wir machen hier gar keine Spieltheorie mehr. Na, was war denn das, was wir gerade gemacht haben? Wir haben uns damit beschäftigt, welche Anreize notwendig wären, um irgendetwas zu erreichen, oder welche Anreize im Augenblick dazu führen, dass etwas passiert, was wir so nicht haben wollen. Ja, genau das habe ich hier gemacht. Also wir haben hier das spieltheoretische Denken genau auf die Probleme, die ich geschildert habe, angewandt. Ja, also glauben Sie nicht, dass nur weil ich nicht jedes Mal das Wort Spieltheorie bei jedem einzelnen Argument in den Mund nehme, dass es dann nicht um Spieltheorie ginge. Natürlich tut es das, weil es da um strategisches Denken und um entsprechende Anreize geht. Okay, gut. Wenn Sie das interessiert, Sie wissen, was Sie zu tun haben, einfach einen Kanal abonnieren, wenn Sie schon längst Abonnent sind. Denn auf die Weise haben wir eine echte Chance, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Darauf freue ich mich. Bis dahin.